Albtraum in Wien-Hütteldorf, der WAC zerlegt Sturm. Und wann zum Teufel gewinnt der GRK eigentlich ein Bundesligaspiel? Ansa-Konferenz, Episode 20, gehen wir's an.
Klingt so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht's natürlich zu der Sache.
Eine fette Choreo, die im Nachhinein fast wie eine Prophezeiung wirkt, denn nach dem 343. Wiener Derby redet wieder keiner über das Spiel, sondern über die Szene danach. Und der Albtraum für den Wiener Fußball könnte nun Realität werden. Natürlich ist der Derby-Platzsturm heute unser Hauptthema. Wie konnte das passieren? Was passiert nun in der Zukunft? Und zunächst mal eine Einschätzung eines Augenzeugen. Harald, du warst live im Stadion. Wie hast du die Szenerie miterlebt?
Ich meine, grundsätzlich war es ein, sagen wir, normales Derby ursprünglich. Vor allem in der zweiten Hälfte dann immer mehr Bällewürfe von Außerseiten, und nach Spielende hat man dann gemerkt, es wird immer unruhiger. Es sind dann diverse Leuchtkörper in die angrenzenden Sektoren geflogen aus dem Austersektor. Dann wiederum Bengalen zurückgeflogen, und dann ja, haben die Rapid-Fans den Platz gestürmt, und dann war es wirklich nur mehr wüst. Mhm. Also,
aber du hast ja vorhin gesagt, du hast es so ein bisschen im Gefühl gehabt, sprich, du bist nicht gleich runter in die Mixzone, sondern hast schon auch noch etwas gewartet, was passiert
auf den Rängen. Ja, das ist ja bei Davis jetzt, muss man leider sagen, nicht ganz ungewöhnlich, das, was passiert. Also ja, man hat schon gemerkt, irgendwie es könnte was passieren. Ja. Die Austria-Fans haben sich wirklich daneben benommen. Teile der Austria-Fans haben sich wirklich daneben benommen. Und
Rapid-Fans auch.
Also ja, in weiter Folge Rapid-Fans auch. Also es gibt an dem Sonntagabend, hat es keinen Gewinner gegeben. Und an dem Sonntagabend muss sich jeder einen Teil der Schuld auf sich nehmen.
Mir persönlich ist das scheißegal, wer begonnen hat und wer nicht. Das ist mega unnötig, es hat einfach nichts zu suchen im Stadion. Vor allem, wie kommen unschuldige Fans, die was einfach für das Wiener Derby, für das Fußballspiel dahin fahren, dazu, dass sie sich eigentlich in Gefahr begeben, trifft einfach so viele Leute, die mit dem nichts am Hut haben, werden wieder dann alle über einen Kamm geschert, die bösen Austria-Fans, die bösen Rapidler, die was dann eben auch dabei waren natürlich. Ich verstehe es einfach nicht. Ich finde es mega unnötig und bin eigentlich schon ein bisschen angepisst, dass wir hier sitzen und nicht über das Derby an sich reden, sondern dass das mal wieder das Aufmacherthema ist.
Es ist ja wirklich bitter, weil die Partie an sich war wirklich unterhaltsam. Viele Torchancen, gute Partie, hüben wie drüben Chancen. Ich finde, die Austria hat da sportlich sehr gut mitgehalten. Man ist einer doch, mein Rapid ist als Favorit in diese Partie gegangen, aber ein Derby hat ja eigene Gesetze, bla bla bla. Also es war wirklich ein Duell, finde ich, auf Augenhöhe, aber im Grunde Ende des Tages redet halt wirklich keiner über diesen 2:2-Sieg von Rapid, über die Tabellenführung von Rapid, über die gute Leistung der Austria, sondern nur über diese Szenen, die danach eben auch passiert sind. Bevor wir eure Fragen bzw. auch generell die Reaktionen durchgehen, drehen wir den Spieß um und stellen euch die Frage, liebe Community. Stadionverbot für Gästefans, Geisterspiel oder Punkteabzug, was soll nun passieren? Eure Meinung in die Kommentare und jetzt rein in die Reaktionen zu den Derby-Ausschreitungen, denn die Emotionen sind natürlich auch wie Social Media übergeschwappt. Vor allem der Florian Genk, der Kollege vom Falter, hat sehr viel getwittert, war auch live im Stadion, hat geschrieben, muss den Polizeieinsatz dank mieser Security eigentlich der Steuerzahler zahlen oder kriegen Rapid und Austria die Rechnung? Das muss man schon auch erwähnen. Wo war die Polizei bei den Ausschreitungen? Wann sind die endlich einmal aufs Feld gelaufen?
Also es hat gestern wirklich niemand der Verantwortlichen verstanden, warum die Polizei dermaßen zögerlich eingegriffen hat. Also es war tatsächlich mehrere Minuten, dass es auf dem Feld schon zugangen ist, bevor die Exekutive da so vorgerückt ist, dass sich das Ganze aufgelöst hatte. Und die sind eigentlich unter dem Auswärtssektor oder hinter dem Auswärtssektor stationiert während der Spiele. Also ich kann es nicht begreifen. Ich kann es wirklich nicht begreifen. Miese Security. Ja und nein.
Gut, was sind die, das, also ganz ehrlich, da gehe ich nicht rein.
Dass Einlasskontrollen vielleicht ein bisschen besser durchgeführt werden sollten, ja. Man kann von keinem Security, der, keine Ahnung, 8 Euro in der Stunde verdient, erwarten, dass sich der da irgendwie in sich schlägende Menschen reinwirft. Also bei aller Liebe.
Also dafür wird er, glaube ich, auch nicht bezahlt. Also dafür soll ja eigentlich die Polizei da sein. Wie hast du das erlebt? Hast du gestern, ich meine, du warst auch nicht im Stadion, hast du beim ORF gesehen oder bei den Kollegen von Sky
Sport? Ich war beim letzten Wiener Derby halt eben, da wo es sich schon so angestachelt hat, da ist aber nichts in der Richtung mit Platzsturm passiert. Dieses Mal war ich nicht im Stadion, ich habe es daheim verfolgt und dann auf einmal über Sky haben sie dann eben gesagt, ja, Platzsturm alles mögliche. Dann bin ich hier auf Twitter gehängt wie der Erxersüchtige. Eben durch Flo Klenk seine Videos zum Beispiel und durch ein paar andere habe ich das eben auch gesehen. Ja, es lässt dann sprachlos zurück. Es hat mich auch ein bisschen erinnert an das Derby 2011. Auch wenn das da vielleicht noch ein bisschen mehr explodiert ist, die ganze Stimmung. Da war aber die Polizei zum Beispiel ziemlich, ziemlich schnell am Feld, das weiß ich noch. Da sind die auf einmal gekommen, auf Höhe der Mittellinie, alle in einer ganzen Reihe gestanden, mit sogar vielen Hunden. Da war alles relativ schnell deeskalierend, finde ich. Diesmal, wenn man das vom ORF gesehen hat, halt eben wie Rainer Pariasecker, Gepeia, Roman Mehlich halt eben dort stehen.
Fast schon iconic, finde ich. Diese Szenerie im Hintergrund laufen die Rapid-Fans schon auf dem Platz und du siehst den Rainer Pariasek, den Roman Mehlich und den Gepeia noch analysieren und dann kommen sie darauf, da passiert was.
Es war einfach jeder überrumpelt mit der Situation halt eben. Ja. Und was ich halt wirklich arg finde, ist, du siehst ja in dem 5-minütigen Video vom ORF halt einfach, dass erst ab Minute 3, glaube ich, die ersten Polizisten auf einmal eigentlich bei den ORF-Leuten eigentlich vorbeilaufen Richtung Ding. Wenn der Harald eigentlich sagt, die stehen ja, sind eigentlich unter dem Austria-Block oder jedenfalls dort irgendwo stationiert. Wo waren die? Also bei aller Liebe, ich verstehe jeden Ordner, der sich selber da jetzt opfern will und sich da zwischen die Wahnsinnigen reinstürzt. Aber wo war die Polizei? Ich verstehe es nicht.
Das habe ich mir auch die Frage gestellt, denn im Grunde beim Wiener Derby war es ja jede Polizei schafft ja eigentlich, dass sie dann direkt beim Auswärtssektor einmal zumindest da Präsenz zeigen müssen. Jetzt dann nicht irgendwie, es ist immer schwierig natürlich, Polizei direkt vom Fanblock, aber genau in so einer Situation bei einem Derby musst du präsent sein, meiner Meinung nach.
Also ich glaube, dass wenn die Polizei mit Schlusspfiff sich entsprechend aufgestellt hätte, schon wäre zumindest diese Massenschlägerei auf dem Feld zu verhindern gewesen.
Auf jeden Fall.
Du kannst schwer verhindern, dass wahnsinnige Böller und Bengalos und so weiter in andere Sektoren werfen. Das kannst du als Polizei schwer verhindern. Ja. Alles auch Forderungen, dass die Polizei in den Sektor reingehen muss. Also jeder, der weiß, wie der Auswärtssektor in Hütteldorf ist, wenn er bumm voll ist, da löst er Massenpanik aus und das kann dann ganz, ganz übel enden. Ja. Aber zumindest rund um den Sektor kann man sich aufstellen.
Das denke ich mir nämlich auch.
Will aber auch sagen, die Polizei trägt da überhaupt nicht die Hauptschuld. Ja. Das waren immer noch die Chaoten, die was
natürlich
gemacht haben.
Ja.
Man muss aber der Polizei schon ankreiden, dass sie einfach viel zu langsam reagiert haben.
Ja, sehe ich nämlich auch so. Also viele Meldungen auch via Twitter reingekommen, zum Beispiel der Grantl Graz hat geschrieben, Szenen wie diese sind einfach unfassbar, egal ob in Wien, Graz oder sonst wo, Unschuldige werden mit hineingezogen und verletzt, trefft euch auf dem Ack und haut euch die Schädel ein, aber hört auf mit der Scheiße im Stadion, es ist zum Kotzen. Der liebe Kollege Michael Fiala hat geschrieben, wenn bei Wiener Derbys die Sicherheit der übrigen Zuschauer nicht gewährleistet werden kann, dann muss es halt ohne Zuschauer sein. Und der Martin Murpott hat geschrieben, Pyrotechnik als Support und Stilmittel in Fankurven, ja. Pyrotechnik als Wurfgeschoss, nein.
Und
ja.
Böller.
Und Böller natürlich. Also Böller, das sind ja sowieso
Alter,
sinnlos.
Seit wann Böller auf einmal nicht wieder in?
Ja, war nie in, finde ich.
Nein, war eh nie in, ja, aber da waren sie im Stadion früher einfach mal öfter zu hören, ja, mitzubekommen. Und was die, kam ja, glaube ich, nur von den Austria-Fans, dieser Böllerei, Alter, soll die Scheiße.
Naja, wirklich. Also ich meine, ich habe auch eigentlich geglaubt, dass wir diese Böllerzeiten längst hinter uns gebracht haben. Ja. Weil, ich meine, ganz ehrlich, jeder Mensch, der auf die Idee kommt, Böller mit zum Fußballspiel zu nehmen, ist ein Volltrottel.
Ja, aber was generell, also gar nicht im Stadion, außerhalb des Stadions, bei Silvester, Böller ist einfach, es bringt nichts. Einfach, es ist für mich kein Stilmittel, es ist nicht schön anzuschauen, es macht nur einen Lärm und das war's.
Ja, also völlig. Und da hat halt die Selbstregulierung der Szene bei der Austria einfach nicht funktioniert. Also es dürfte ja tatsächlich von den Vorsängern und so weiter immer wieder erklärt worden sein, hey, lasst das. Ja. Also es dürfte schon beim Marsch, bei der Anreise zum Stadion zu Vorfällen kommen sein mit den Böllern. Ja, aber sowas muss ich als Kurve selbst in den Griff bekommen. Dass ich die wahnsinnigen 3, 4, das wären ja jetzt keine 400 Leute gewesen sein mit Böllern, ja, dass ich die einfach rausfische und denen sage, schlecht euch.
Ja, ich denke mir nämlich auch, da muss einfach dann auch die organisierte Fan-Szene da eben auch ein bisschen härter durchgreifen, wenn man das so sagen kann, ohne jetzt gewalttätig zu werden. Aber es ist natürlich ein extrem emotionales Thema und ich finde, man sollte diese Diskussion natürlich auch emotional führen dürfen, aber die darf natürlich jetzt nicht von dieser Emotion gelenkt werden. Also es muss ein bisschen eine Zielorientierung auch mit dabei sein, denn jetzt gibt es natürlich ganz viele Stimmen, die sagen, ja, Fans generell aussperren, Gästefans aussperren. Wir müssen eben eine Lösung finden, die wirklich auch zielorientiert ist. Und ich glaube, das ist sehr schwierig in dieser Zeit, da wirklich auch etwas zu finden. Denn wir dürfen jetzt ja nicht die österreichische Fußball-Fankultur nur aufgrund einer Schnellschussaktion zerstören. Es muss einfach mehr Verantwortung auch in den Fanorganisationen meiner Meinung nach übernommen werden.
Was ist mit den Stadionkontrollen eigentlich? Also ich, ohne Schmäh, wenn ich zu Fußball spielen gehe, ich merke es jetzt wieder immer öfter, das war früher schon auch anders, da wurdest du gescheiter abgetastet, gescheiter kontrolliert, wie ich häufig jetzt auch einmal mit einem Rucksack einfach in ein Stadion reinkommen bin und habe den genau aufgehalten, der hat gerade mal, dass er reingeschaut hat, ja, und schon hat er gemeint, passt. Also ich meine, die einzige Frage, was ich immer bekommen habe, hast du was zum Trinken dabei? Nein, habe ich nicht. Ja, aber selbst hätte ich da 6 kleine Jägermeister-Flaschen und Bier, hätte das auch nicht mitbekommen, weißt du, was ich meine. Und deswegen, die Kontrollen sind einfach wieder schlampert geworden, finde ich einfach. Ich kann es mir auch nicht anders erklären, wie man sonst die ganzen Böller reinkriegt. Ja? Ja, aber das mit der Bürotechnik, okay, das lagern die ganzen Fans wahrscheinlich in ihren Innenräumen irgendwo, von mir aus. Ja? Aber als Gästefan kann ich nichts lagern im Stadion. Da muss ich den Böller von draußen schon am Spieltag mit reingenommen haben.
Ja, aber da musst kann ich nicht rausfischen. Ja, aber ganz ehrlich, da musst du natürlich bei solchen Spielen auch ganz klar sagen, liebe Austria-Fans oder egal, wurscht, Hochrisikospiel, liebe Auswärtsfans, ihr müsst 3 Stunden vor Spielanpfiff eigentlich im Stadion sein. Wenn du das alles durchkontrollieren möchtest, dann musst du eben auch Zeit nehmen. Und ich glaube, diese Zeit, die hat man bei den Kontrollen leider nicht.
Das kann ja niemand wollen. Das kann ja niemand ernsthaft wollen. Es wird immer möglich sein, Böller unbemerkt in das Stadion zu bringen. Ja. Das wirst du nicht letztgültig verhindern können. Ja. Und dann bin ich bei dem, was du vorher gesagt hast. Ja. Es müssen sich einfach die organisierten Fanszenen so aufstellen, dass es einfach gar kein Thema ist, dass sowas überhaupt passiert. Ja. Und jetzt gehen wir von den Böllern weg und zur Biotechnik. Ja. Wir sagen alle, oder viele befürworten eine normale Verwendung von Biotechnik, ja, im Zuge von Choreografien und so weiter. Taugt uns ja allen, ist alles leimend. Ja. Nur all diese Bemühungen kannst du halt irgendwo hinschieben, wenn du mit dem Scheiß dann Leute bewirbst. Ja. Weil du kannst nicht fordern, okay, bitte, wir wollen das kontrolliert abbrennen. Und dann aber nicht sicherstellen, dass es tatsächlich kontrolliert abbrennt wird, sondern dass es halt als Waffe benutzt wird. Und das ist halt ein Wahnsinn. Und das ist für alle Fanszenen in Österreich ein Wahnsinn, weil du kannst irgendwelche politischen Forderungen in die Richtung kannst du wieder aufmalen die nächsten Jahre.
Hey, du baust sowas auf. Ich meine, längere Zeit, mir jetzt keine großen Vorfälle gegeben, wenn ich mich jetzt richtig zurück erinnere. Aber eher solche Spiele wie gestern zerstören im Grunde alles, was du aufgebaut hast. Also es ist komplett, das wird wieder im Kopf, in den Erinnerungen der neutralen Fußballfans bleiben und das verstehe ich ja.
Ich möchte nur sagen, ich finde, Gästefans nicht zulassen ist keine langfristige Lösung, weil selbst wenn sie das jetzt machen, ja, dann ist es, was weiß ich, für die nächsten 4, 5, 6 Derbys wurscht. Aber eines Tages werden wahrscheinlich die Bundesliga und auch die Vereine einfach wieder ihre Gästefans integrieren wollen in das Ganze. Ja. Ja, das und ist ich sage da, dann wird das halt wieder passieren. Da braucht es andere Regeln, als wie, dass man die Gästefans jetzt rauslässt. Auch wenn das, glaube ich, die wahrscheinlichste Lösung jetzt sein wird fürs Erste.
Guter Kommentar vom lieben Kollegen Harald Brandl gestern gelesen. Hat er geschrieben, vielleicht muss man die beiden Szenen einfach vor sich selbst schützen, ehe sie ihren eigenen Ruf und jenen des österreichischen Fußballs weiter massiv beschädigen. gute Wortwahl getroffen, finde ich. Gefällt mir sehr gut, Harald.
Schreiben kann er.
Ja. So auch reden kann auch gut, so ist es nicht. Nein, jetzt gehen wir mal die möglichen Konsequenzen durch. Gab natürlich viele Fragen, auch unserer Community. Rapid Beil hat geschrieben, was würdet ihr nach dem Derby die richtigen Konsequenzen halten? HPS, soll Rapid eurer Meinung nach die nächsten Heimspiele ohne Zuseher austragen müssen? Oder Roberts, sollten die kommenden Wiener Derbys ohne Gästefans ausgetragen werden? Jetzt gibt es natürlich viele Vorschläge, Schnellschussaktionen, aber ich glaube, es muss eigentlich in die Richtung gehen, dass die Gästefans bei solchen Hochrisikospielen leider dann eben auch ausgeschlossen werden, weil es nicht funktioniert.
Es wird vorerst leider wahrscheinlich tatsächlich in diese Richtung gehen müssen. Ich meine, was zuerst einmal passieren muss, ist, dass all diese Gewalttäter konsequent ausgeforscht und mit Stadionverboten belegt werden. Um so einmal individuell die Übeltäter zu bestrafen. Ja,
ja, und bleiben die dann wirklich dem Stadion fern? Ja, dann holen sie sie an der Kasse am Tag, halt, ja, Tageskasse, über ein Ticket.
Es gibt ja durchaus gesetzliche Möglichkeiten.
Ja, also ja, das wird immer. Ja.
Man muss sich bei Polizeistellen melden während eines Spiels etc. Also es ist ja nicht so, dass man einfach sagt, Stadionverbot und der zieht. Ja. Also da gibt es ja schon gesetzliche Möglichkeiten, um das auch vernünftig zu exekutieren. Ja. Ich bin grundsätzlich kein Fan von Kollektivstrafen und bin jetzt auch kein großer Fan von Punktabzügen oder irgendwas in diese Richtung. Ja. Weil was bringt de facto diese Dinge, die wir da sehen, sind zumindest zum Teil Affekthandlungen. Und Affekthandlungen kannst du mit harten Gesetzen nicht verhindern. Mhm. Das wird einfach nie passieren. Du musst einfach, und das ist jetzt ein bisschen eine unpopuläre Forderung, aber man muss halt massiv in Sozialarbeit investieren. Das sind junge Menschen und da braucht es Sozialarbeiter, die das Ganze in richtige Bahnen lenken können, zumindest zum Teil. Liest sich und hört sich halt jetzt nicht so sechs Jahren wie alle aussperren. Ja.
Nein, ist ja klar, aber ich sehe es nämlich auch so wie du. Also von dem her, ja, ich meine, Rapid wird diesen Punkteabzug bekommen. Sie waren auf Bewährung. Diese Punkteabzugregelung ist ja ab dieser Saison abgeschafft, aber das wirkt eben noch von der Vorsaison. Mhm. Also wir gehen zumindest mal davon das aus,
wahrscheinlich,
dass Rapid
ein Punkt ist es, oder?
Ein Punkt ist es. Okay, waren es nicht ein bis zwei Punkte?
Auf einen, ich glaube auch, sie haben es nämlich reduziert, okay. Einen auf Bewährung.
Okay, also von dem her, ich gehe davon aus, dass Rapid diesen Punkt abgezogen bekommt. Aber ja, es wird jetzt ja nichts an der Fan-Community ändern, also dieser Punkteabzug. Also da wird jetzt ja keiner sagen, okay, jetzt müssen wir aufpassen, bla bla bla. Wie du sagst, das sind einfach diese Situationen. Man muss da einfach anders in solche Situationen. Das Mindset, ich will es eigentlich nicht sagen, aber das Mindset eines österreichischen Fußballfans, egal auf welcher Kurve oder auf welcher Tribüne er steht, muss einfach ein bisschen anderes sein. Ja,
aber das ist eine mittel- bis langfristige Entwicklung, die da angeschlossen werden muss. Kurzfristig muss man wahrscheinlich einfach einmal sicherstellen, dass normale Menschen auch beim Derby in ein Fußballstadion gehen können, ohne dass sie gefährdet sind.
Ja, das sehe ich halt auch so. Also das ist ja im Grunde ist ja auch im ORF-Interview der Steffen Hoffmann gefragt worden, warum das Österreich einfach nicht gebacken bekommt. Im internationalen Fußball funktioniert es das ja, dass man diese Fanausschreitungen im Griff bekommt. Man hat dann eher einen Schmunzler aus Antwort auch gegeben. Ich sehe es nämlich komplett anders. Es ist kein rein österreichisches Problem, weil hat mich gestern auch ein bisschen schlau gemacht, was eigentlich in den letzten Jahren sonst so abgegangen ist in Europa und da muss man nicht weit irgendwo anders hinblicken. Das ist einerseits ein massives Fanproblem in Frankreich seit Jahrzehnten eigentlich. Da sind zum Beispiel wirklich dann auch die Gästefans bei Hochrisikospielen ausgesperrt. Marseille PSG gab es sogar schon mal eine Pauschalregelung, dass da einfach generell keine Gästefans zugelassen sind. Das wird jetzt eher situationsbedingt entschieden in der Ligue 1. Gibt es immer wieder Spiele, auch Marseille-Nizza, hört sich zwar sehr geil nach Côte d'Azur an, aber die haben einfach beide Fanlager sehr, sehr massive Ultrabewegungen, die eben auch mit Schlägen und Gewalt jetzt nicht zurückstecken. Aber auch in anderen Ländern gibt es immer wieder Regelungen, wo dann einfach die Gästefans ausgeschlossen sind.
Allein in den Niederlanden, wenn ein Klassiker ist zwischen Feyenoord oder Ajax, gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten keine Gästefans mehr. Das zu Recht. Ich meine, gibt es eh eine schöne Auflistung. In Belgien ist ja immer auch dasselbe. Und es ist absolut nicht nur in Österreich so der Fall.
Es ist, ich würde sagen, was es ist, überall, wo viele junge Männer einem emotionalen Hobby nachgehen, hast du ein Gewaltproblem.
Und das ist es ja, oder? Die Dummheit der Menschheit hat den Ursprung eigentlich im männlichen Geschlecht. Es ist leider so, oder? Also mir kommt so vor, ich finde es ganz interessant, wie es damals Anfang der 10er Jahre in der Türkei mal gelöst worden ist, so eine Fan-Problematik. Da hat man einfach gesagt, okay, passt, alle Männer über, keine Ahnung, 18 oder so, werden einfach ausgesperrt. Es dürfen nur Frauen und Kinder ins Stadion. Gab damals wirklich zwei richtig geile Partien vom Fenerbahce vor knapp 40.000 Zuschauern, nur Frauen, nur Kinder. Gab natürlich viele Freikarten, auch 27.000 waren damals, wurden vergeben, aber trotzdem insgesamt 41.000 Zuschauer in einem Spiel gegen Manisaspor. Das hat sich schon sehen lassen können. Vor allem der Roar, der war komplett anders. Also für alle, die das nicht mitgekriegt haben, googelt mal dieses Spiel und hört es da mal nur rein zu Beginn. Sehr interessant. Zypern hat 2024 auch mächtig durchgegriffen. Die haben nämlich in der kompletten Rückrunde der Saison 2023-2024 die Gästefans ausgeschlossen, egal ob in Ligabetrieb oder im Pokalbetrieb, weil eben auch die Spielergewerkschaft drohte mit einem Streik. Müssen vielleicht auch die Bundesliga-Kicker da vielleicht zusammenkommen und sagen, Alter, so geht's nicht weiter. Ich will, wenn ich ein Derby gewinne, will ich am nächsten Tag nur positive Dinge über meine Leistung lesen und nicht dann irgendwelche Ausschreitungsfotos mir geben.
Viel wichtiger ist eher die Gesundheit, finde ich, der ganzen Fans halt eben dort herum. Ja. Ich meine, ich verstehe schon die Spieler, dass sie da auch mit Streik drohen, wenn es keine erhöhte Sicherheit gibt. Aber ganz ehrlich, den Spielern passiert in solchen Situationen wie jetzt zum Beispiel gestern eigentlich am wenigsten.
In solchen, ja, weiß nicht, in Zypern wird schon wahrscheinlich eben, was anderes geben.
Könnte
was
anderes. Ich meine, es gibt ja auch Länder, wo der Präsi mit der Puffen auf einmal aufs Spielfeld geht nach Spielende. Ja. Also von daher.
Hat auch Wirkung, ja.
Also ich glaube schon, dass es auch ein Zeichen wäre, wenn sich Spieler zusammenschließen und da jetzt einmal ein gemeinsames, klares Statement abgeben. Ja. Das kann aber eben nur organisiert von einer Gewerkschaft ausgehen. Man kann jetzt nicht von einzelnen Spielern tatsächlich verlangen, dass die sich jetzt da gegen ihre eigenen Fans stellen.
Absolut. Ja. Was auch noch aufgekommen ist in diesem Interview mit Steffen Hoffmann vom ORF, da ist immer der Vergleich gezogen worden, auch mit der englischen Fußballkultur. Hat auch Roman Mehlich in seiner Analyse mit einbezogen. Ich finde, das ist, als würdest ein Stückchen Fleisch mit einer Sachertorte vergleichen. Das sind so zwar Dinge, die man essen kann, aber die könnten eigentlich nicht unterschiedlicher sein.
Also einerseits hast du in England halt, oder vor allem damals nie diese Ultrakultur gehabt, wie sie jetzt im Großteil Europas vorherrscht. Andererseits, ja, wenn du ein Produkt wie die Premier League hast, kannst du relativ leicht einfach Law and Order spielen und alles aussperren, weil da findest du für jede Partie zehntausende Touristen, die 100 Euro Pluskarten kaufen. Ja. Wenn wir das bei uns in Österreich machen, sind wir zurück in die, keine Ahnung, schlechten 90er. Wo 5000 Zuschauer schon viel waren.
Ja. Ich denke mal, also das kann man einfach gar nicht vergleichen. Da hat sich die Fankultur ganz woanders hin entwickelt und da gibt es nach wie vor auch Probleme in den unteren Ligen. Also du hast ja in England
ist ja
einfach
verschoben worden.
Ja, du hast aber den Ticketpreis brutal angehoben. Das kann sich eben der 0 auf 15 Engländer nicht mehr leisten, wo eh schon alles teuer ist. Und dementsprechend sehr viele Touristen und so die Fankultur ist schon auch ein bisschen in England. Gerade diese Ultrabewegung ist ja im Grunde nicht vorhanden. Ja. Also von dem her würde ich diesen Vergleich auch nicht ziehen. Was hat es bisher eigentlich für Geisterspiele oder Sanktionen gegeben im österreichischen Fußball? Es wurden ja von unseren Usern des Öfteren auch so Geisterspiele gefordert, dass jetzt Rapid richtig hart bestraft wird, die Austria auch. Hat ja schon Geisterspiele gegeben, zu Corona, ha? Jedes WSG-Spieler.
Badumts.
Aber ich meine, 2012 gab es nach den Ausschreitungen im Spiel gegen PAOK ein Geisterspiel auf internationaler Ebene für Rapid gegen Rosenborg.
War ich dort?
Was? Dort? Ja, Wahnsinn.
Warst du das Geist?
Ja,
das du das Gespenst.
Nein. Du hast es heute schon angesprochen, 2011 nach dem Derbyplatzsturm am 22. Mai musste Rapid zu Saisonbeginn vor leeren Rängen gegen die Admira rein in die Saison. Ich glaube, das war die Saison, in der die Admira aufgestiegen ist mit Didi Kübauer. Das war im Grunde die Rückkehr in die Bundesliga für die Admira. Aber und das war mir gar nicht mehr so bewusst, 2005 das erste Geisterspiel der Bundesliga-Geschichte zwischen der Austria und Pasching.
War ich auch dort.
Warst du beim Platzsturm gegen die GRK?
Geisterspiel. Da war er am Feld. Ja.
Platzsturm gegen GRK war ich auch dort. Ja. Bin Geisterspielhopper.
Ja.
Wahnsinn.
Ja. Hat es was gebracht?
Na, wir reden 12 Jahre heute wieder eigentlich von den gleichen Themen. Also es wird immer wieder aufpoppen und ich glaube, es ist total schwer. Ich glaube aber jetzt in erster Instanz müssen bei den kommenden Derbys die Gästefans ausgeschlossen werden. Das ist einfach die logische Konsequenz nach diesen Vorfällen und ich glaube, so kann es zumindest einmal beim nächsten Derby, bei den nächsten Derbys wieder mehr den Fokus Richtung Sport lenken.
Was ein bisschen krass drüber wachsen lassen.
Oder wie? Nein, dass du dir einfach auch Zeit verschaffst. Und ganz ehrlich, ja, ich finde es auch scheiße. Ich finde dieses Spiel, ich meine, auch wenn du jetzt gerade gestern die Choreografien gesehen hast, von Rapid, von Austria, dieses Zusammenspiel, das gehört natürlich zum Wiener Derby dazu, dass es einfach einen Gegenpart gibt. Denn was ist fader, wenn du einfach eine organisierte Fanszene hast und gegenüber von dir ist nichts, gibt es das Öfteren im österreichischen Fußball. Mhm. Es lebt natürlich auch von diesen Emotionen, von diesem Hin und Her.
Natürlich, ja.
Aber wenn natürlich dieses Hin und Her immer emotional überschwappt und dann in Aggressionen ausartet, dann kann es so eben auch nicht weitergehen.
Ja, ich träume von einem Derby, wo es auf beiden Seiten friedlich zugeht, keine Hobenfobe-Gesänge es einfach gibt, wo von mir aus gerne kontrollierte Pyro und lautstarke Unterstützung und das mit den jeweiligen Fangesängen, was einfach die Fans haben und Punkt aus Ende.
Und dann gehen wir wieder heim.
Und dann gehen wir halt wieder heim. Wir müssen ja nicht gemeinsam ein Bier noch trinken, das wird es eh nicht spielen, ja, aber einfach ohne, dass wir solche Bilder dann einfach haben und dass wir dann da sitzen und über so einen Schmarrn reden müssen.
Das haben wir, sagen wir es wie es ist, ob im oder rund ums Stadion bei den letzten Derbys jedes Mal gehabt.
Ja.
Immer.
Ja. Das ist ja. Es ist jetzt nicht.
Ob es jetzt in der U-Bahn ist oder
ja, gut.
Irgendwo auf der Straße oder. Es ist ja auch nicht das erste Mal Pyrotechnik quer durch Stadien geflogen. Ja. Es ist halt in jedem Derby immer dasselbe. Und langsam muss man halt zu der bitteren Erkenntnis gelangen, dass es halt so nicht mehr weitergeht.
Nicht geht, ja. Also von dem her, man darf gespannt sein, wird ein gemeinschaftliches Message geben von Rapid und der Austria?
Vielleicht.
Ja?
Wissen wir, stand jetzt 10.30 Uhr noch nicht, aber. Ja. Wäre auf jeden Fall ein gutes Zeichen und das zumindest einmal andiskutiert.
Ja, es wäre wünschenswert, wenn sie sich gemeinsam da jetzt halt ein Statement einfach setzen würden mit der Bundesliga.
Weißt du, was mir halt aber richtig am Sack geht? Einerseits natürlich, dass wir jetzt nur über dieses Thema sprechen, dass wir das Derby sportlich eigentlich kaum bis gar nicht jetzt besprochen haben und dass natürlich dann die anderen Partien auch eigentlich in den Hintergrund geraten. Ich meine, lass uns ein bisschen trotzdem diesen Blick zurückwerfen auf die siebte Runde. Ich meine, Klagenfurt rettet mit einem Last-Remis einen Punkt gegen Haberg. Haberg hat einfach einen neuen Trainer.
Aber noch ganz kurz zu dem Last-Minute-Remis, das war dieselbe Szene wie letzte Saison. ohne Schmäh. Ja. Haberg führt 2-1 und in der Nachspielzeit räumt der Salinger, der Haberg-Goalie, einfach den Niki Binder, den Austria-Klagenfurt-Stürmer, um. Nach einem hohen Ball halt einfach, trifft ihn mit den Händen im Gesicht, 11 Meter, Ausgleich und jetzt wieder. Das war dieselbe. Ja. Wieder Salinger, 90+7, räumt den Niki Binder ab, gibt wieder 11er, Endstand 2-2.
Zumindest unglaublich. Auch der Torschütze.
Unglaublich.
Ja.
Also,
aber Haberg hat einen neuen Trainer.
Manfred Schmidt. Ja, das auch. Schmidt. Ja, muss man auch erwähnen. Manfred Schmidt ist wieder zurück in der Bundesliga.
Also von dem her natürlich sehr cool, dass er wieder zurück ist. War ja einer der zwei großen Favoriten. Mitja Möritz war der andere. Ich hätte es auch interessant gefunden, auf Mitja Möritz zu setzen.
Er hätte es ja auch gern gemacht.
Ja. Hätte man halt Geld bieten müssen für ihn.
Ja.
das
ist die Problematik.
Im niedrigen, fünfstelligen Bereich Ablöse anbieten.
Ja, schade, weil ich meine, es ist im Grunde dann nur verschoben. Also Mitja Möritz in der Bundesliga, das wird passieren.
Ob es
jetzt in der Saison ist, nicht mit dem FAC, aber mit einem anderen Verein. Also der hat zu lange gute Arbeit jetzt in Liga 2 geleistet. Also das ist schon bei einigen Vereinen, glaube ich, aufgepoppt, dieser Name, und wird dann irgendwann einmal auch verpflichtet werden. Ronny Valo gewinnt das Battle der Brasilo-Knipser gegen Gustavo Santos und schießt Blau-Weiß Linz zum 1-0-Sieg gegen Altach. Schon wieder Ronny Valo.
Schon wieder
Blau-Weiß Linz, kurzzeitig Tabellenführer gewesen. Dazu später mehr in den User-Fragen.
Wahnsinn.
Und Ich meine, einerseits die Nullnummer von Salzburg bei der WSG.
Kam überraschend, die Salzburger Formkurve zeigt eher nach unten.
Ja, aber das ist brutal, oder? Jetzt wo war dieser Hype, Pep Ball und auf einmal geht es ganz schnell bergab. Janis Blaswig auch gestern wieder bei einer Szene nicht gut ausgesehen. Ich glaube, dieses Ganze rundherum um seine Person, das tut auch dem Red Bull-Goalie nicht gut.
Ist ja nicht so, dass sie einen anderen guten Goalie auf der Bank hätten.
Ja, nein. Also,
ich glaube, ja.
Ja. Aber ich würde jetzt das gar nicht so forcieren, der Schlager muss rein, bla bla bla. Also von dem her, ich glaube aber nur die Kapitänsbinde an Janis Blaswig zu geben und damit eigentlich der ganzen Mannschaft und auch Schlager so zu vermitteln, du hast jetzt eigentlich keinen Stich mehr in der Mannschaft, weil ich meine, genau das ist es ja im Grunde, die komplette Absägung von Alexander Schlager, weil du hast ja dann eigentlich keine Chance.
Wenn's ja, es ist halt eine selbstgemachte Baustelle.
Ja, aber man eh schon...
Wirklich eine unnötige Baustelle.
Ja, sehe ich auch so. Und... Der WAC gewinnt einfach 3-0 bei Sturm Graz. Holy moly.
Wirklich, wirklich tolle Tore, also vor allem der Tango-Schuss. Nicht von schlechten Eltern, aber ich fand auch das 3-0 eigentlich ziemlich witzig direkt nach der Ecke. Ich glaube, jeder junge Kreuzek hat die Ecke doch, glaube ich, selber kurz gespielt, hat den Ball dann noch einmal bekommen, glaube ich, sowas. Oder er hat dann einfach die Ecke empfangen und lässt dann da an der Eckfahne eigentlich zwei Grazer aussteigen, rennt dann Richtung Siebenhandel, nein, plötzlich Richtung Siebenhandel, was rede ich, rennt Richtung Dirdl halt einfach und schießt aus dem Spitzenwinkel den rein. Also ich glaube, da war Sturm dann eigentlich auch schon wurscht. Komplett wurscht.
Ja, es ist halt echt strange in der Saison, habe ich das Gefühl, dass da eigentlich keiner wirklich wie in den letzten Jahren sie da oben mal festhalten kann, beziehungsweise konstant gute Leistungen abruft. Da haben wir bei Rapid auch gehabt, dieses 0-3 gegen Blau-Weiß, Salzburg auch schon ein paar Unfälle jetzt gehabt. Ich meine, die Tabelle ist generell verzerrt, im Grunde trotzdem Red Bull Salzburg nach Verlustpunkten auf Platz 1, dahinter Sturm und dann Rapid auf Platz 3, aber dafür müssen sie natürlich auch alles gewinnen, die Nachholspiele. Und dennoch, WRC muss man schon einmal positiv hervorheben, das, was da unter Didi Kübauer weitergeht, ist à la Bonheur.
War ja schon öfter der Fall.
Klassisches erstes Didi Kübauer, ja.
Oder? Korrekt. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Also ich bin total geflasht. Ich meine, du schlagst einfach Sturm 13-0, 1-0 schon von Tierney Ballo. Natürlich der Fehler von der Sturmdefensive, Aiwu und wer war es, Otakitischvili. Haben sie da falsch orientiert und
Wüttrich würde Ihnen fehlen.
Wüttrich, ja. Ne?
Ganz bitterer Ausfall.
Affengruber hätten wir jetzt bringen können, sage ich mal. Aber ist anders gekommen. So.
Und der LASK?
Um Gottes Willen, ja, der LASK natürlich, ja.
Der LASK erster Sieg unter gewonnen.
Ja, erster Sieg unter Markus Schopp. Wieder eine wilde Partie. Aber lass uns das noch mitnehmen für die User-Fragen, ja, denn bitte. Da gibt es ein paar User-Fragen. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück mit Fuck Ansa-Konferenz.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung.
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Wir machen weiter mit unserer Rubrik Fuck Ansa-Konferenz. Hier stehen eure User-Fragen im Fokus und wir starten mit Erbe Jan. Was muss sich bei Salzburg ändern? Muss Schlager wieder ins Tor und als Leader das Team anführen? Ich meine, einerseits, du hast jetzt ein Blaswig zur Nummer 1 gemacht, du hast ihm die Kapitänsbinde gemacht. Es wird natürlich jetzt auch nicht leiwand wirken aus Pep Leinders Sicht, wenn du dann sagst, na, weißt du was, ich tue jetzt doch einen Schlager wieder rein und gib ihm die Kapitänsbinde. Ich glaube, das wird nicht stattfinden.
Dann machst du dir eine Baustelle in der Baustelle.
Ja.
Nö, seht ihr das wirklich so? Ich finde, man kann ja durchaus auch als Trainer Fehleinschätzungen eingestehen.
Ja. Macht er das, ist die Frage.
Ja, ich meine, okay, könnte es mir vorstellen, dass vielleicht bei Pep Leinders sogar so, der könnte das, glaube ich, auch gut verkaufen. Also gerade hat einen Fehler gemacht und bla bla bla. Ich glaube, das wird bei ihm sehr, sehr gut auch rüberkommen, aber ich mein, das ist natürlich eine brutale Degradierung dann von Janis Blaswig. Ja. Also den werden wir dann nicht mehr oft sehen in Salzburg, glaube ich.
Ja, die Degradierung hat der Alex Schlager auch hinnehmen müssen, also von daher.
Also von dem her, was muss sich ändern bei Salzburg?
Ich glaube, dass sich die Mannschaft auch ein bisschen einspielen einfach mal muss. Es dauert halt ein bisschen.
Ja, vor allem, weil immer wieder jetzt neue Spieler hinzukommen, die von Verletzungen zurückkommen, dass die jetzt einmal Spielberechtigung haben. Also das wird schon noch etwas dauern, bis das dann wirklich auch so flutscht, wie man das erwartet.
Man muss ja auch sagen, bei Salzburg war es in den ersten Wochen ja schon noch so, dass sie defensiv ihre Schwächen hatten und geschwommen sind und vorne aber die Tore gefallen sind. Ja. Ja. Und das ist halt eben, das haben wir immer wieder gesagt, dass das einfach nicht einbrechen darf. Ja. Und das ist halt eben jetzt gerade der Fall, dass sie sich defensiv weiterhin schwer tun und jetzt halt eben offensiv auch. Und dadurch resultieren einfach die Ergebnisse der letzten Woche.
Dann machen wir weiter mit der Frage vom Kevin. Werden sich die Champions-League-Spiele von Sturm negativ auf die Bundesliga-Saison auswirken? Wird es in den nächsten Wochen noch öfters vorkommen, dass sie unter der Woche in der Champions League dominiert werden und daraufhin am Wochenende federn lassen? Bitte fang meine Daumen mit Doppelbelastung. Ich will das nicht.
Du hast das gesagt.
Nein, ja, ich habe es nur vorgelesen, aber... Was?
Niemand hat außer dir jetzt Doppelbelastung gesagt.
Ja, okay, aber das...
Damit machen wir das. Muss ich, nein,
kann sein.
Das, kann halt nicht. Dass sich das auch psychisch schwierig ist. Ja. Ich rede jetzt gar nicht von körperlicher Doppelbelastung. Ist ja Fakt. Und dass du, dass du immer kürzere Regenerationszeiträume hast, um den Fokus hochzuhalten... Ist ja auch eine Tatsache.
Es fehlt bei Sturm einfach momentan noch so ein bisschen den Drive, den wir sie letzte Saison hatten. Das ist halt eben, glaube ich, auch ein bisschen das Problem. Zusätzlich halt eben zu dieser Punkt-Punkt-Belastung. Es ist halt was anderes. Jetzt auf einmal Champions League und alles drumherum. Es wird einfach von ihnen noch mehr erwartet, weil sie halt eben Meister und Cupsieger sind. Ja, aber du wirst es nicht verhindern können. Es ist komplett normal, dass du, wenn du europäisch halt eben spielst, dass du am Wochenende in der Liga dann auch einmal schwächere Phasen hast oder ein bisschen ausgepumpt bist. Und noch dazu halt eben, dass der Gegner noch motivierter bist, weil die spielen nicht gegen irgendwen mehr, sondern gegen den Meister.
Ich meine, der WRC hat natürlich war sehr effizient unterwegs, muss man sagen. Also ich glaube, viele Torschüsse hat es nicht gegeben, die haben es halt alle reingemacht. Also war natürlich auch viel Pech dabei.
Nur ganz kurz, was auf Sturm zukommt jetzt, ne? Nachtragsspiel bei der Austria, Auswärtsspiel bei Blau-Weiß, Heimspiel gegen Brügge, Heimspiel gegen Salzburg, Heimderby, Heimspiel gegen Sporting, Auswärtsspiel beim LASK, Heimspiel gegen Rapid, Auswärtsspiel gegen Dortmund.
Bis deppert sind wir dann schon von so
ja, aber ja, eigentlich
das
ja geil.
Dann sind wir,
dann sind wir am 9. November.
Das ist die Sorge. Das finde ich heftig, dass du erst im 9. November dann bist.
Und da ist noch eine Länderspielpause
dazwischen. Ich hab da öffnen wir schon einen Titel vom Adventkalender, aber ja.
Na gut, ja, klar, das Programm ist heftig und trotzdem ist ja das genau das, auf was du als Fußballer und als Fußballfan ja hinarbeitest.
Ja, selbstverständlich.
Dass du wirklich Top-Spiele nach der Reihe hast. Ich würde dann nicht nur gegen den Tabellenletzten spielen, den ich dann 5-0 irgendwie zerlege.
Es soll ja auch keine Ausrede sein, aber dass diese Champions League-Spiele durchaus auch eine Auswirkung auf die Bundesliga-Spiele haben, in Klammer können. Ja, ist so.
Geht Hand in Hand.
Frag nach bei Salzburg. 0-0 in Innsbruck.
Ja, und davor 0-3 bei Sparta Prag. Nächste Frage. Toba Dave, was hättest du gesagt, wenn euch vor der Saison jemand sagt, Blau-Weiß wäre Tabellenführer?
Bist fett, oder?
Zumindest zu dem Zeitpunkt der Saison hätte ich es nicht für möglich gehalten.
Aber auch hier wieder verzerrte Tabelle. Das war halt nur am Samstag. Im Grunde ist Blau-Weiß nach Verlustpunkten dann auf Platz 5 oder 6.
Ja, wir müssen es aber auch einmal sein.
Man muss die Momentaufnahmen knipsen, wie sie fallen.
Apropos mein Knipsen. Ronivaldo wieder dieser Goldtorschütze beim Sieg gegen Alltag. Die Entwicklung von Blau-Weiß finde ich generell geil. Also so wie sie das alles da weiterentwickelt, ist top. Und ich glaube, wenn die so weitermachen, dann sehen wir sie im kommenden Jahr auch erstmals im oberen Playoff. Und das muss das Ziel sein für Königsblau nach diesen ersten 7 Runden, meiner Meinung nach. Dann kann man schon mal die Ansprüche ein bisschen heben.
Ich meine, sie haben jetzt 4 Siege schon nach 7 Runden. Was, das haben sie letzte Saison nach 14 Spieltagen erst gehabt, 4 Siege am Konto. Also wenn ich schon das auf einmal jetzt habe auf meiner Seite, dann wäre es natürlich schon angebracht, dass man ans obere Playoff jetzt einfach denkt. Auch wenn sie höchstwahrscheinlich von Spiel zu Spiel denken.
Sie brauchen in den letzten 15 Spielen 20 Punkte, dann sind sie im oberen Playoff.
Es geht sich aus. das geht sich aus. Hiko Neymar hat geschrieben, viele reden über Blau-Weiß, aber währenddessen hat sich der WRC auf den zweiten Platz geschlichen. Kriegen wir nächstes Jahr wieder Wolfsberger Europacup-Nächte wie damals gegen Gladbach? Ich meine, im Grunde aufgelegt, weil wenn Didi Küber irgendwo Trainer ist im ersten Jahr, dann geht er mit denen dann auch in den Europacup.
Ich halte WRC im Europacup für wahrscheinlicher als Blau-Weiß. Aktuell?
Ja.
Ob so ein Europacup-Nacht wie gegen Gladbach damals wird, ja.
The Magic of Gerhard Struber.
Ha? Gladbach wird sicher nicht den Europacup schaffen, von daher.
Ja, von dem her. Also eher wie sie als Borussia Mönchengladbach. Na, ja, wirklich geile Kaderzusammenstellung. Also ich finde, der Dejan Sukic, der funktioniert richtig gut. Du hast den Diane Paolo, den du gehalten hast beim WRC. Also die haben wirklich da in den letzten Jahren sich etwas aufgebaut, was man vielleicht weniger so im Fokus hat, am Radar hat, weil der WRC ansonsten halt trotzdem nicht so der attraktivste Verein ist für den neutralen Fußballfan. So ehrlich muss man dann eben auch sein. Mr. Michalski hat die Frage gestellt, viele sprechen dem GRK-Kader die Bundesliga-Tauglichkeit ab. Geht ihr damit oder nicht?
Oder nicht. Aber ja, die Aufstiegseuphorie ist dann wohl irgendwo verloren gegangen inzwischen. Ne?
Das ist halt wirklich die Problematik an dieser ganzen Situation vom GRK. Du startest dann nach so langer Zeit in die Bundesliga und das ist natürlich im Grunde der Boost, mit dem du startest in diese Rückkehr, der ist halt leider komplett verpufft.
Ja, kannst mich noch so groß anschauen. Es ist so. Ja, was willst du machen? Mittlerweile brauchen sie halt wirklich eigentlich mal einen Sieg. Geht nicht anders. 7 Runden sind gespielt, sie haben überhaupt keine Nachholspieler mehr wie andere Vereine. Ja. Während Blau-Weiß oben vor sich hin grinst, ist der GRK halt eben unten festgefahren. Ich meine, ich glaube nur noch Hartberg ist hinter ihnen, aber die haben ja auch noch ein oder zwei Spiele zum Nachholen. Ja. Also zwei sogar.
Ja, also. Aber trotzdem ist dieser Kader meiner Meinung nach absolut tauglich für die Bundesliga.
Ist er, aber sie zahlen einfach mittlerweile zu lange schon Lehrgeld.
Das ist es. Und ich habe ja, glaube ich, vor zwei Episoden oder irgendwas davon hergeschwafelt, von diesem psychologischen Kipppunkt. Und ich glaube, der ist ja bald dann erreicht. Dieser psychologische Kipppunkt, der geht halt jetzt halt langsam in die andere Richtung und dann wird es schwer, da wieder rauszukommen. Weil, wie gesagt, Euphorie ist langsam aber sicher weg. Du spielst im Grunde jede Partie gut mit, aber du stehst am Ende des Tages halt ohne Punkte da.
Trotzdem sollten sie schon noch die Ruhe ein bisschen bewahren und jetzt nicht feuerlich irgendwie reagieren oder einen Gernot Messer vielleicht vor die Tür setzen, weil ich das jetzt schon hier und da irgendwo gelesen habe.
Ich hab mal nachgeschaut, wie viele Punkte Blau-Weiß in der Vorsaison nach 7 Runden gehabt hat. Da waren es 5, der GRK hat 4. Schaut, wo jetzt der Blau-Weiß-Linz steht. Also von dem her vielleicht startet. Man braucht eben dieses eine Erfolgserlebnis, dass es dann einfach auch in eine andere Richtung geht. Du vielleicht machst ja den Spielplan auf.
Ich schau gerade.
Wann gibt es das?
Daheim gegen Klagenfurt jetzt, dann bei der Austria, dann Derby, dann daheim gegen Rapid, dann in Salzburg.
Also sind 15 Punkte in den nächsten 5 Partien.
Ja.
Also dem her, dann reden wir über das obere Playoff. Nein, aber ich denke, man muss halt da jetzt echt, man darf nicht anfangen zum Schwarzmalen, generell nicht, beim GRK.
Ja, jetzt das Klagenfurt-Heimspiel wäre schon das wär ganz gute Gelegenheit.
Gutes Timing, den ersten 3 einzufahren, aber klar, der Druck, der wird immer größer. AL08 hat ja auch geschrieben, wie lange muss ich noch warten, bis wir den ersten Sieg holen und nicht nur ganz brav und gut gespielt haben.
Ich glaube, so eine Frage gibt es eigentlich wöchentlich und jedes Mal sagen wir, das Wochenende ist es soweit.
Es sind natürlich auch ganz viele von unserer GRK-Community von der Zwarer in die Anzahl-Konferenz mitgenommen worden und da ist natürlich jetzt die Sehnsucht groß nach diesem ersten Dreier. Du hast 2007 deinen letzten Bundesliga-Sieg gefeiert.
Ich glaube, sie müssen einfach die ganzen Eigenfehler logischerweise und auch ein bisschen die Nervosität einfach abschalten. Gernot Messner hat nach dem Spiel gegen LASK gemeint, im Training setzen sie eigentlich alles super gut um und dann halt eben, wenn Showtime ist, vor den ganzen Fans, dann kriegen sie es einfach nicht auf die Strecke.
Braucht halt diesen Befreiungsschlag. Aber es sollte jetzt dann tatsächlich irgendwann einmal kommen.
Und nicht
kommt aus diesem Krisenmodus schwer raus wieder. Nee.
Vielleicht ist wichtig, dass sie jetzt einmal nicht brav mitspielen, sondern einfach wirklich so einen dirty Sieg einfach haben. So einen richtig dreckigen, widerlichen. Ja. Einfach 3 Punkte irgendwie erkämpfen.
10 Defensivleute und vorne, also 10, 9 Verteidiger und Daniel Materna ganz vorne.
Wurscht. 10 gelbe Karten, weißt du, was ich meine, so richtig ein Kampfspiel.
Du holst ja wieder ein 0-2 auf. Ich meine, wie oft hat das jetzt, ich glaube, der GAG hat das in der Saison jetzt dreimal geschafft, oder? Ich meine, jetzt sind es natürlich dann keine Punkte blieben am Ende des Tages und man ist mit 2-4 untergegangen, würde ich jetzt nicht sagen, und man hat eben verloren. Aber ja, ist bitter und ich wiederhole mich eigentlich von Episode zu Episode und sage, bleibt ruhig, das wird schon. Aber langsam tut mir auch schwer, das immer wieder zu copy-pasten und es passiert nichts.
Ich bin ja gespannt, wie du jetzt prognostizierst.
So ist es, denn zum Abschluss blicken wir auf die 8. Runde der Admiral Bundesliga und tippen alle, warum habe ich da geschrieben, 7 Spiele durch. 6 Spiele durch. Gibt es ja. Ein Zusatzspiel.
Und du kannst, wenn du magst, die Nachträge auch tippen.
Was für ein legendäres Zusatzspiel würdest du gerne da hinzufügen? Ein legendäres Bundesligaspiel.
Bundesligaspiel. Bei dem, was da steht, würde ich noch ein West-Derby nehmen. FC Wacker Innsbruck gegen SV Austria Salzburg.
The only one. West-Derby wurde ja auch, glaube ich, WSG gegen Red Bull Salzburg genannt.
Das ist lieber Hannes, du darfst heute tippen.
Ja.
Red Bull Salzburg gegen Austria Wien.
3-0.
Rapid gegen LASK.
2-1.
Blaues Linz gegen Sturm.
1-1.
WRC gegen WSG.
3-2.
Hartberg gegen Altach.
2-0.
GRK gegen Austria Klagenfurt.
4-1. Oh. Ja, was? Wenn dann schon, dann schon.
Ja.
Weißt du, jetzt mit diesem Druck im Rücken, da fahren sie jetzt drüber.
Es ist aber ganz wichtig, dass du diese Tipps auch einträgst, gell?
Ja, ich weiß, ich habe es vergessen. Nee, ich meine, in der Bundesliga habe ich es dann eh nicht vergessen, aber in der zweiten Liga habe ich es leider verpennt. Trotzdem. Bin trotzdem vor dir. Also.
Friendly reminder.
Du, aber der Verein ist nicht mehr auf Nummer 1 in der Lower 1 Stammtischgruppe.
Immerhin.
Platz 2 ist
oder
gell?
Platz 2, ja. Da haben wir noch nicht einmal annähernd geschafft.
Du bist der Vorletzte in der Gruppe, wenn ich mich nicht täusche.
Du schwafelst schon wieder. Schau, dass deine Tipps
anträgst. Jetzt schauen wir ganz kurz zum Ende dieser Episode.
Vorletzter bin ich fix da, nicht.
Doch, ich glaube,
Vorletzter vielleicht. Ja.
Also auf da,
aber ich bin auf Liga 2 besser.
Stammtischgruppe DG, du bist Vorverletzter.
Na schau, sag ich
auch. Achso, Entschuldigung, ich habe die Rangliste nicht ganz aufgemacht. Nein, ich nehme alles wieder zurück. Ich nehme alles wieder zurück. Du bist auf Platz 48, ich bin auf Platz 39 und der Harald ist 15. Überraschenderweise 15. weiter vorn, trotzdem noch hinter Andi Ogris.
15. aber Andi Ogris nehme ich jetzt als nächster ins Visier.
Crazy.
Helge Rainer Pawiasek auf Platz 10 und mittlerweile auf Platz 1 der LOL 1 Stammtischgruppe J1976 vor The B.
Sehr gut, danke.
Sehr gut. Ja, voll. Also, das soll es dann aber auch gewesen sein. Wir sind nächste Woche wieder zurück. Bis dorthin, bitte abonniert uns, schenkt uns 5 Sterne im Podcatcher eures Vertrauens. Alter, das kriege ich einfach nie normal hin, oder? Ich habe da jedes Mal irgendwie einen Haschblatt drin, wenn ich das sage. Ich
habe zu dem Zeitpunkt schon immer alle ausgeschaltet.
Ne? Ja, glaubst du?
Ich glaube, deine Tipps hat keiner mehr
interessiert. Und natürlich, tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Ciao. Servus.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich draus. Ich habe keine Worte jetzt.
Aus.
Ende.